wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir haben heute Herrn Achim Dörner zu Gast, worüber wir uns sehr freuen. Herzlich willkommen, Herr Dörner. Und Herr Dörner ist aus unserer Perspektive alleine deswegen schon so interessant, weil er zwar zum Steuerrecht gekommen ist in seinem Leben, im Anschluss an seine Ausbildung. Er hat BWL studiert, ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer von der Grundausbildung, hat dann aber doch ein sehr breitfächiges Portfolio an Tätigkeiten bis heute schon hinter sich gebracht. Und das finde ich besonders interessant. Sie waren zunächst bei einer der Big Four-Gesellschaften als Berater, sind dann über Jahre hinweg Finanzvorstand von Unternehmen gewesen, haben da so interessante Dinge begleitet wie Börsengänge in Deutschland, in den USA, wie Anleihenfinanzierungen, sowohl im Inland als auch im Ausland. Also auch da eine ausgesprochen spannende Tätigkeit von der ganz anderen Seite. Und dann kommt wieder der Schwung zur Beratertätigkeit und zunächst eine große Beratungsgesellschaft wieder. Und dann haben Sie vor 12 Jahren die DWT-Gesellschaft gegründet, eine Boutique, wie Sie selber beschreiben, die sich insbesondere mit der Begleitung von Transaktionen, mit der Finanzierung von Transaktionen, unter anderem auch schwerpunktmäßig Steuerberaterkanzleien, die sich mit der Bewertung befasst. Dazu haben Sie auch viel veröffentlicht. Und dann wird es wieder noch spannender, vielleicht ein Stück weit spannender für unsere Hörer auch. Dann sind Sie auch noch, verstehen sich als Business Angel bei 2 Unternehmen, wo wir schon gehört haben, in sehr innovativen Bereichen, auf die wir gleich vielleicht nochmal zurückkommen. Verstehen sich fachlich so an der Schnittstelle zwischen BWL und Steuern, aber haben das ja wirklich erlebt aus einem ganzen Kreis von unterschiedlichen Gesichtspunkten. Was hat Ihnen denn eigentlich am meisten Spaß gemacht, Herr Dörner?
Ja, das ist schwer zu beantworten. Vielen Dank erstmal für die Einladung, Herr Binnewies. Herr Wollweber, freut mich sehr, hier zu sein. Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Ich würde fast sagen, alles tatsächlich. Das Übergreifende ist, dass die Abwechslung mir Spaß macht. Ja, ich finde Steuerrecht tatsächlich faszinierend. Aber mich fasziniert auch das Zusammenspiel von insbesondere natürlich Betriebswirtschaft und Steuerrecht oder auch anderen Rechtsgebieten. Und deswegen befassen wir uns damit dann auch in unserer beruflichen Praxis mittlerweile im Prinzip ausschließlich mit solchen Fällen. Also insofern, ich bin etwas, meine Kollegen sagen auch immer, etwas ein Freak für solche Sachen. Ich mag Bilanzen total, ich mag Zahlen total, ich mag auch die rechtliche Anwendung davon. Also mir macht alles Spaß.
Vielleicht nochmal eine Anschlussfrage. Sie haben dann mehrere Jahre ja auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene gearbeitet. Möglicherweise war zu einem gewissen oder im gewissen zeitlichen Rahmen das ja auch Ihr Ziel und haben aber doch den Switch back gemacht. Das ist nun ungewöhnlich, also dass man einmal wechselt, aber dass man wieder zurückwechselt. Was war, wenn ich das fragen darf, da der ausschlaggebende Moment?
Also man muss dazu sagen, ich war sehr jung. Als ich dann zum ersten Mal Vorstand wurde, war ich 29. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich habe mir damals alles zugetraut, aber rückblickend muss ich sagen, noch zu wenig gekonnt und gewusst, um das wirklich zu machen, was ich damals mir zugetraut habe. Und insofern war meine Schlussfolgerung dann nach den Jahren, ich denke, ich bin besser als Berater. Ich glaube es heute nach wie vor. Ich bin sicher, ich würde heute Dinge anders machen, mit dem, was ich heute weiß und Erfahrung als Berater auch gesammelt habe. Damals war ich zu jung dafür tatsächlich. Und habe dann diese Schlussfolgerung daraus gezogen. Aber es ist tatsächlich so, ich arbeite am Ende des Tages auch lieber projektbezogen, Stichwort Abwechslungsreichtum, und teilweise auch konzeptionell abstrakt. Ja, und in der tatsächlichen operativen Verantwortung ist sehr, sehr konkret, ja, sehr viel mit Mitarbeitern. Und da schlägt mein Herz in der Tendenz mehr für das Fachliche.
Was uns Juristen ja immer so ein bisschen fehlt, oder ich würde mal sagen, vielen Juristen, und da zähle ich mich durchaus dazu, ist das Zahlenverständnis. Und jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, ich mag Zahlen, und noch schöner ist ja, ich mag Bilanzen. Bilanzen mag ich ehrlicherweise auch. Aber gerade bei den Zahlenwerken, bei dem Buchführungswerk, bei den Bilanzen, die Brücke zu schlagen, wo ist denn eigentlich die Rechtsgrundlage für welche Position? Das ist ja etwas, was sehr spannend ist, aus meiner Sicht in der Praxis häufig zu kurz kommt. Da kommt es nur auf das Ergebnis an, wie buche ich denn was? Aber das richtige Ergebnis lässt sich in der Tat besser herleiten, wenn man sich mit der Rechtsgrundlage beschäftigt. da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das sowohl in der Ausbildung in der Betriebswirtschaftslehre zu kurz kommt und erst recht kommt es in der juristischen Ausbildung zu kurz. Wie sind Sie dazu gekommen, genau diese Lücke so faszinierend zu finden?
Also erstmal kann ich nur zustimmen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Und ich glaube, ich bin dazu gekommen, gerade weil ich so viele unterschiedliche Perspektiven auf dieses Thema im Laufe der Jahre sammeln konnte. Ja, man betrachtet als Berater, als Steuerberater Zahlen auf eine andere Art und Weise als Abschlussprüfer. Ich war auch mal Abschlussprüfer. Und nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wenn man es aus einer Finanzierungsperspektive, Börsengang, bei einer Anleihenplatzierung oder ähnliches betrachtet. Und dabei ist mir aufgefallen, dass tatsächlich die Betrachtung von Zahlen in vielen Dimensionen eigentlich krankt und dass es mangelt. Sowohl an einerseits tatsächlich der Kenntnis über die zugrunde liegenden Rechtsnormen, das ist wichtig. Auf der anderen Seite gibt es aber auch ein Phänomen, was ich beschreiben würde als zu viel Kenntnis von Rechtsnormen. Also oftmals wird im Studium oder in der Ausbildung den Leuten vermittelt, welche Paragraphen wie anzuwenden sind, um eine Bilanzposition zu ermitteln. Aber ein grundlegendes Verständnis dafür, wie die Mechanik einer solchen Bilanz ist, welche Position hängt mit welcher, wie zusammen, wie fließt es in die G&V und die Kapitalflussrechnung, fehlt wiederum. Also es ist ein komplexes Thema und letzten Endes ist mein Anliegen, auch in der praktischen Beratungstätigkeit betrachte ich mich oftmals als Übersetzer tatsächlich, von diesen komischen Sachen, die in Bilanzen und sonstigen Rechenwerken stehen, dann in entweder eine betriebliche Realität für den Unternehmer oder für den Anwalt, der oft auch mit beteiligt ist am Projekt.
Es ist ja eine Bilanz, also die Summe aus vielen Zahlen in guten Zeiten, aber zum Teil eben auch, wenn es mit dem Mandanten in die Krise geht. Jetzt weiß ich, bei Ihnen ist ja auch einer Ihrer Schwerpunkte, Sie sowohl Unternehmen, aber eben auch steuerliche Berater begleiten, wenn schwere und ruppige Zeiten zu durchstehen sind. Und was ja dann auch insbesondere bei der Bilanzierung, Frage nach Going Concern oder nicht etc. eine Rolle spielt. Was sind so, wenn Sie mal so 2, 3 grundlegende Empfehlungen aussprechen sollten, Dinge, die ein Steuerberater beachten sollte, wenn der langjährige Mandant vielleicht in der GmbH da in die Schieflage gerät?
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich mache seit vielen, vielen Jahren Fortbildungen für Steuerberaterkollegen, unter anderem zum Thema, wie verhalte ich mich in der Krise? Und da gibt es eigentlich schon aus dem Jahr 2017 ein BGH-Urteil, was da ziemlich klare und harte Vorgaben macht, was in der Beraterschaft trotzdem lange weitgehend unbekannt war, trotz vieler Bemühungen auch von Ihrer Seite und auch von meiner Seite, die Kollegen da zu sensibilisieren. Jetzt haben wir seit gut 3 Jahren das Starrug mit dem Paragraphen 102 und seither ist es nochmal eine Ecke schlimmer geworden. Also der erste Tipp ist an die Kollegen, ob man es nun will oder nicht oder mag oder nicht, sich damit zu beschäftigen, was sind überhaupt Insolvenzgründe und noch einen Schritt früher anzusetzen, was ist eigentlich Krise und wie kann man sie früh erkennen. In den Insolvenzgründen haben die Beraterkollegen einfach eine ganz harte Pflicht mittlerweile, nämlich die Hinweispflicht auf diese Insolvenzgründe, sowohl ob sie vorliegen können, als auch was die Pflichten der Geschäftsleiter und auch der Überwachungsorgane wären. Also das heißt, da kommt man gar nicht drum. Da müssen wir einfach weiter sensibilisieren. Was ist Zahlungsunfähigkeit? Wie ermittelt man die? Wie sieht man die vielleicht auch schnell an Kennzahlen? Was ist Überschuldung? Was ist drohende Zahlungsunfähigkeit? Und dann gibt es aber einen zweiten Aspekt. Das Thema Risikofrüherkennung ist ja mittlerweile zur Pflichtaufgabe für praktisch alle Unternehmer geworden, also im engeren Sinne für GmbHs und haftungsbeschränkte Personengesellschaften laut § 1 Starrug, bildet aber aus meiner Sicht eine ganz große Chance für die Kollegen auch von der Steuerberatungsseite, dort zu unterstützen mit Planungsdienstleistung.
Ja, ich meine, was ich ja immer da ganz interessant finde, gerade für die steuerlichen Berater, das ist ja ein Stück weit die Quadratur des Kreises, denn insolvenzrechtliche Beratung, also komplett zum Beispiel Prüfung bis zum Ende, ob Insolvenzantragsgründe vorliegen, das ist ja eigentlich eine Vorbehaltsaufgabe für Rechtsanwälte. Und das heißt, das ist ja wie auch in vielen anderen Bereichen, übrigens Sozialversicherung etc., eine sehr schwierige Aufgabe für einen Steuerberater zu sagen, Achtung, du könntest insolvenzantragspflichtig sein, aber ich weise darauf hin, dass ich die Frage eigentlich gar nicht zu Ende prüfen kann. Das ist also ganz, ganz schwierig und umso wichtiger ist, ich weiß, wir haben ja auch schon zum Teil zusammen dazu vorgetragen, immer wieder für diese Aufgabenstellung zu werben, weil einerseits sonst dramatische Haftungsrisiken drohen können, aber ich glaube, das sollte heute gar nicht unser Thema sein, vor allem auch Honorarausfälle, ne? Ja. Dass Anfechtungstatbestände erfüllt werden, ja. Und die viele Arbeit, die man da reingesteckt hat, nicht nur nicht entgolten wird, sondern das, was man schon bekommen hat, auch noch zurückzuzahlen ist. Vielleicht eine ganz andere Anschlussfrage. Sie sind ja auch als Business Angel unterwegs. Was hat man sich, das ist ja ein weiter Begriff, so ein bisschen wie Keynote-Speaker, ja, also da kann alles und nichts drunter fallen. Was ist denn
oder Coach beispielsweise.
In Ihrer Definition, was sollte ein Business Angel mitbringen und was ist so das Daily Business?
Also ich habe keine eigene abschließende Definition dafür. Wie ich es verstehe, ist, dass er sowohl Geld mitbringt und sich beteiligt, gesellschaftsrechtlich, und Know-how mitbringt. Ansonsten wäre er ein normaler Investor. Wenn er nur Geld bringen würde und wenn er nur Know-how hätte, dann wäre er Berater oder Coach, auch ein toller Begriff. Ich glaube, die Kombination aus beidem macht es. Und das Einbringen dieses Know-hows in etwas operativerem und tiefgreiferem Wege als jetzt als ein Berater. In meinem speziellen Fall ist es so, ich habe mich jetzt in den letzten Jahren an zwei Unternehmen beteiligt und in beiden Fällen war meine Nische sozusagen die, dass das Know-how, was ich in diesen Jahren da gesammelt habe, eben tatsächlich unterrepräsentiert war in diesen Unternehmen. Das war in beiden Fällen aus unterschiedlichen Gründen relativ schnell ersichtlich. Also ich konnte da was beitragen, über die Tatsache hinaus, dass ich auch etwas Geld beitragen konnte. Denn wenn es nur Geld gewesen wäre, hätte es andere Leute gegeben, die das auch hätten bereitstellen können und die vielleicht auch mehr bereitgestellt hätten. Aber insofern war dann eben auch für mich da was zu tun. Und im Daily Business muss man sagen, dass ich es ehrlich gesagt vom Aufwand her unterschätzt habe. Denn es macht schon Arbeit. Im einen Fall bin ich auch noch Beiratsvorsitzender bei unserer Naturkosmetikmarke Ponyhütchen. Achtung, Schleichwerbung. Kein Problem. Da muss man sich schon um viel kümmern. Ja? Denn so ein kleines Unternehmen, das hat natürlich nicht Stabsstellen, sondern das hat die Herausforderungen, die überall, also jeden Tag aufschlagen, von Abschlusserstellung bis hin zu Finanzierungsproblemen, Ausfällen von Geschäftsführern und Ähnlichem. Aber es macht mir großen Spaß. Ich bin ja so etwas ein Wanderer zwischen den Welten und das ist so mein Fuß in der betrieblichen Realität. Wie gesagt, ich habe mir etwas weniger zeitaufwendig vorgestellt, aber ich habe nichtsdestotrotz großen Spaß daran.
Das Schöne ist ja, dass das Bereiche sind, die sich gegenseitig befruchten. Nicht? Denn zunächst mal bringen Sie Ihre Beratungserfahrung ein in dieses Unternehmen und bereichern dann aber Ihre Beratungserfahrung durch das aktive Doing in einem Unternehmen. Und diese Kombination vermittelt dann natürlich ein Know-how, was ausgesprochen sich an den Schnittstellen bewegt, was man eben so häufig nicht hat, wie wir eben schon sagten, ne? Das Handelsrecht bewegt sich an der Schnittstelle zum Gesellschaftsrecht. Wo sind welche Rechtsgrundlagen für welche Erarbeitung, welchen Zahlenwerks? Das ist ja eine Schnittstelle. Dann die Schnittstelle auf der einen Seite wirklich unternehmerisch tätig zu sein, aber auch beratend tätig zu sein. Wir lieben das auch sehr, an solchen Schnittstellenthemen in anderer Form uns zu betätigen, uns damit zu beschäftigen. Und es sind ja nicht so viele, die das tun. Oder habe ich da einen falschen Blick?
Das sehe ich genauso. Ja, das könnte daran liegen, dass die Schnittstellen eben dann doch voraussetzen, dass man auch die Randbereiche versteht und die Kernbereiche durchdringt, bevor man dann an der Schnittstelle arbeiten kann. Ich nehme an, es hat auch etwas mit Marktgegebenheiten zu tun. An der Schnittstelle zu arbeiten bedeutet eben auch möglicherweise, die Kernbereiche bewusst beiseite zu lassen, wie wir das tun und Sie nach meinem Verständnis auch. Wir machen eben keine Buchhaltung, keine Steuererklärungen, ja, sondern wir machen eben nur Dinge, die dann wirklich hart an der Schnittstelle sich bewegen und limitiert natürlich dadurch auch irgendwie gewissermaßen zumindest das eigene Wachstum, wenn das jetzt ein Faktor wäre.
Da muss man ja grundsätzlich zwei Fähigkeiten mitbringen, nämlich die fachliche Fähigkeit kombiniert mit Neugier. Ja. Das ist für alle, die sehr erfolgreich und sozusagen mit Leidenschaft in diesen Schnittstellenthemen sind, ist einer der Hauptmotivationen, dass man einfach das verstehen will, das andere, ne? was da ist, das fremde Gebiet, die Betriebswirtschaft, das andere Rechtsgebiet, das ist eben ganz, ganz wichtig.
Ja, und vor allen Dingen bedarf dann auch der Bereitschaft der stetigen Veränderung. Wir sind seit 40 Jahren am Markt als Steueranwälte mit 3-4 Kernbereichen in der Beratung. Könnte man sagen, hat sich da seit 40 Jahren nichts getan, im Gegenteil. Damit das so bleibt und damit man eben auch seine Position hält, muss man ja ständig bereit sein, sich zu verändern. Und das muss einem, glaube ich, auch Spaß machen. Denn sonst könnten Sie nicht das tun, was Sie tun.
Das hätte ich in beiden Fällen übrigens nicht besser selbst ausdrücken können. Ja, es ist Neugier und es ist Lust auf Veränderung am Ende. Ja.
Stichwort Neugier. Wir sind ja neugierige Menschen und der ein oder andere hat sicherlich ja schon unseren Podcast gehört. Wir leiten immer zu, oder wir laden unsere Gäste ein, zu einem fachlichen Thema überzuleiten, indem sie uns ein Fundstück der Woche mitbringen. Herr Dörner, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Ich habe eine große Auswahl mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen mit einer Sache an. In meinem Fall noch mein Kollege, der Max Amrain, und zwei Professoren aus der Schweiz, der Tobias Hütchen und Daniel Höchle. Wir haben vor kurzem eine Veröffentlichung gehabt in der DSTR zum Thema Bewertung von Steuerberaterkanzleien. Auch wieder so ein Schnittstellenthema. Wir befassen uns viel mit Bewertung und unterstützen auch ganz oft die Kollegen. Und das erschien uns ein nicht beackertes Thema auf eine gewisse Art und Weise. Ja, jeder kennt ja dieses Thema Umsatzverfahren, also wie wird der Kaufpreis einer Steuerberatungskanzlei ermittelt, üblicherweise durch einen Umsatzmultiplikator. Und gleichzeitig gibt es aber die Hinweise der Bundessteuerberaterkammer, jetzt gerade in der neuen Fassung aus dem März. Da wird eigentlich gesagt, naja, also mit diesen Umsatzmultiplikatoren, da wollen wir eigentlich nur so als Indikator umgehen. Richtigerweise bräuchte man ja ein Ertragswertverfahren. Und jetzt nehme ich mal das große Besteck aus dem Schrank nach IDWS1. Mhm. Jawohl, da haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen.
So sieht's aus.
Ja. Und dann haben wir auch dank Ihrer übrigens tätigen Mithilfe und Vermittlung zunächst mal im Herbst letzten Jahres einen Termin gehabt bei der Bundessteuerberaterkammer beim Ausschuss 71 für Unternehmensberatung, heißt er, glaube ich, und Betriebswirtschaft. Haben dort unser Modell in groben Zügen vorgestellt. Mhm. Und ich würde sagen, das ist auf Interesse gestoßen. Begeisterung wäre das falsche Wort, aber auf jeden Fall Offenheit und Interesse. Und wir haben im Nachhinein gesagt, okay, wir arbeiten das jetzt mal weiter aus und wir arbeiten es auch als Modell aus. Und das ist dann gemündet in diese Veröffentlichung der DSTR vor gut 3 Monaten. Vor allem aber plus Offenlegung des zugehörigen Excel-Modells. Das haben wir dann auf der Website frei verfügbar gemacht. Das findet man bei uns auf der Website oder eben bei den Kollegen von V-Value. Und darin beschreiben wir, wie man beide Verfahren sehr einfach ineinander überleiten kann und damit in der Praxis tatsächlich in der Kaufpreisverhandlung, aber ich würde sogar sagen zum Beispiel in Kanzlei, also in Sozietätsgesprächen, in Ausgleichsfragen, vielleicht aber sogar in rechtlich geprägten Bewertungen zumindest als weiteres Argument, dann deutlich machen kann, welche impliziten Annahmen hinter diesen Umsatzmultiplikatoren und hinter diesen Verfahren liegen. Und dann in der zweiten Stufe auch ableiten kann, möchte ich denn dann auf Basis dieser jetzt sichtbar gewordenen impliziten Annahmen trotz allem eine Transaktion auf Basis des Umsatzmultiplikatorenverfahrens durchführen.
Jetzt mal sozusagen Butter bei die Fische. Also in der Praxis hat man ja dann, oder wir begleiten ja auch viele An- und Verkäufe von Steuerberatereinheiten. Und dann schwirren immer 4 Verfahren rum. Also IDWS1 kommen wir vielleicht darauf, in der Praxis häufig dann tatsächlich gar nicht umgesetzt. Mhm. Umsatzmultiplikatorenverfahren und manchmal guckt man noch in das vereinfachte Ertragswertverfahren rein, ja, wo man also in unfassbar überhöhte Preise in der Regel kommt, ja. Also jedenfalls unfassbar falsche Ergebnisse. Was sind denn jetzt nun konkret die Nachteile im täglichen Doing bei IDWS1? Was sind die konkreten Nachteile von der Umsatzmultiplikatormethode? Und wo ist da genau der Impact, der Ihr Bewertungsvorschlag hat oder Ihr Modell?
Ja. Also Sie konnten es nicht sehen, aber mir haben sich gerade die Nackenhaare aufgestellt, als Sie das vereinfachte Ertragswertverfahren noch angesprochen haben.
Das war so gemeint,
ja. Vielen Dank. Das IDWS1-Verfahren, ich sag mal, da hat das IDW und auch großen Verdiensten sehr umfangreich beschrieben, eine theoretisch und auch durch Rechtsprechung abgesicherte, aber eben auch extrem komplexe Methode zur Bewertung von Unternehmen, für die vieles vorausgesetzt wird, unter anderem Verfügbarkeit einer integrierten Planungsrechnung, aber auch Verfügbarkeit zum Beispiel von Kapitalmarktdaten, aus denen man dann Kapitalisierungszinsen ableiten kann und weitere Parameter ableitet. Das ist alles nicht gegeben, und zwar nicht nur bei der Steuerberatungskanzlei, sondern ja auch in ganz vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen, die man da bewerten muss.
Generell auch bei Freiberuflern, um es nicht ganz so groß zu machen. Also Beta-Faktor, den kriegt man da eben nur sehr schwer oder implizit abgeleitet.
So ist es. Und dem gegenüber steht ein Verfahren, Umsatzmultiplikatorenverfahren, was nicht nur bei Steuerberatung, sondern ja in ganz vielen freiberuflichen Branchen auch weit verbreitet ist, mit leichten Modifikationen, bei den Ärzten und bei den Apothekern vielleicht. Aber letzten Endes läuft es immer auf dasselbe raus, sehr, sehr vereinfacht. Man betrachtet den nachhaltigen Umsatz, multipliziert den mit einer Zahl und zieht Schulden davon ab, üblicherweise. Und manchmal gibt es noch Aufschläge für Einrichtungen, was auch immer. Man kann da über Methodik viel streiten. Wenn man es aber mal in der einfachen Version betrachtet, wie es gerade geschildert hat, Umsatz mal Multiplikator minus Schulden, dann ist es auch in der Betriebswirtschaft anerkannt und übrigens auch bei M&A-Transaktionen von ganz großen
Unternehmen gang und gäbe. Sie machen das häufig, wir machen es häufig, EBIT mal ja. X, EBITDA mal X gleich Bruttounternehmenswert. Genau. Steht ja in der überwiegenden Anzahl der mittelständischen Unternehmenskaufverträge so absolut drin.
Absolut.
Ja, ja, mit vielleicht noch mit keine Ahnung, Working Capital Anpassungen oder so, aber das ist es dann auch.
Genau. Und Sie sagten ja gerade, es hat in der Betriebswirtschaftslehre seine Berechtigung, statistisch betrachtet ja auch. Ne, denn das ist ja wirklich, das sind ja die Methoden gewesen, jedenfalls gerade bei den Freiberuflerpraxen in den letzten 20, 30 Jahren ja zu ganz, ganz überwiegender Anzahl tatsächlich angewandt wurden, würde das Ergebnis in einer hohen Prozentzahl daneben liegen, würde das sich nicht so verwirklichen weiterhin.
Genauso. Also wir dürfen der Praxis und den Leuten, die da kaufen und verkaufen, ja durchaus zutrauen, dass sie da auch rational handeln. Und das ist genau das Dilemma, in dem man sich da bewegt. Es ist tatsächlich so, in der Mehrzahl, also in meiner Empirie offen gestanden, in 100% der Fälle werden Transaktionen auf Multiplikatorenbasis vollzogen. Also wirklich in 100% der Fälle. Ich sehe IDWS-1-Gutachten nur in rechtlich geprägten Bewertungen, Abfindungsfälle, vielleicht mal ganz große Squeeze-Outs und ähnliche Dinge.
Oder weil man es aus Versehen nichts ahnt in einen kleinen Gesellschaftsvertrag geschrieben hat von drei Steuerberatern, die sich dann im Streit plötzlich mit einem teuren IDWS-1-Gutachten konfrontiert sehen.
So ist es, ja. So, und so haben es also die Kollegen aus der Schweiz, Tobias Hüttcher und Daniel Höchel, und wir beide uns ist zur Aufgabe gemacht, die Verfahren nicht nur behauptungsweise ineinander zu überführen, denn es ist klar, das muss ineinander überführbar sein, sondern auch modellartig und rechenbar ineinander zu überführen. Und wir sind also gestartet beim Umsatzmultiplikatorenverfahren. Und übrigens haben wir es auch deswegen getan, weil sowohl im IDWS 1 als auch in den Hinweisen der Bundessteuerberater drinsteht, dass das Umsatzmultiplikatorenverfahren herangezogen werden solle zur Plausibilisierung der Werte, die im Ertragswertverfahren ermittelt werden. Was bedeutet Plausibilisierung? Man kann natürlich beides rechnen, dann die Ergebnisse nebeneinander legen und sagen, ja, ist das jetzt eigentlich dasselbe oder ist es anders? Ja, das war bisher Plausibilisierung. Ja, und wir haben gesagt, das kann nicht ausreichen. Und vor allem, wir müssen es mit einem Tool versehen. Ja, ich sage immer, Tools machen Geschäfte, aber Tools erleichtern die Dinge vor allem auch. Also haben wir ein Verfahren beschrieben über ein sogenanntes Scoring-Modell, wie man das sehr einfache Umsatzmultiplikatorenverfahren schrittweise, wir haben 5 Schritte definiert, die sind im Artikel beschrieben und im Tool auch nachvollziehbar, schrittweise überführt in ein Ertragswertverfahren nach der Ausprägung, wie man es auch nach IDWS 1 brauchen würde. Das heißt übrigens noch nicht, dass man dann eine IDWS 1-compliant Bewertung hat, sondern hat man das Modell und man hat die Inputfaktoren, die dafür notwendig sind. Man müsste es jetzt natürlich noch plausibilisieren und so weiter, alles was IDWS 1 erfordert. Aber wir haben jetzt die rechnerische Überleitbarkeit beider Verfahren ineinander sichergestellt und dargestellt.
Gab es denn schon erste Praxisanwendungen?
Ja, also selbstverständlich. In unserer Praxis auf jeden Fall. Und wir haben natürlich auch Feedback erhalten von den Kollegen. Sehr erfreuliches und sehr zahlreiches Feedback. Auch von Praxen, die durchaus häufiger zukaufen in dem Markt. Und freuen uns, dass es so angenommen wird. Ja? Was es ja macht, um auch unsere Zielsetzung nochmal klar zu machen, dieses Verfahren oder was wir da aufzeigen, das Modell, macht die Annahmen transparent. Ja, die dahinter stecken. Das löst noch nicht die Frage, ist jetzt der Kaufpreis am Ende des Tages angemessen, sondern wenn wir vom Umsatzverfahren kommen und dann überleiten, dann können wir auf einmal sehen, okay, welche geforderte Rendite steckt dahinter, welche Annahmen zum Wachstum stecken dahinter und welche weiteren Annahmen ganz generell zur Entwicklung der G&V und Bilanz stecken dahinter. Dann kann man eine informierte Entscheidung treffen, die man bisher auf Basis von 2 Zahlen treffen musste.
Kann man da sagen, es gibt bestimmte Parameter, vielleicht auch bestimmte Branchen oder Arten von Praxen, wo dann das Ergebnis nach diesem Verfahren deutlich abweicht von dem einfachen Umsatzmultiplikatorenverfahren oder lässt sich das nicht so abstrahieren?
Ich würde es etwas anders formulieren. Ich würde davon ausgehen, dass man an vielen Stellen über dieses Verfahren zu der Erkenntnis kommt, dass ein Kaufpreis, den man aus dem Umsatzmultiplikatorenverfahren ermittelt hat, eigentlich unter Betrachtung der fundamentalen Annahmen nicht gerechtfertigt ist. Und dass man auf dieser Basis dann entweder die Verhandlungen neu aufmacht oder letzten Endes dann die Transaktion abbricht. Ja, also, was meine ich damit? Wir müssen natürlich irgendwo auch ansetzen bei Marktdaten. Jetzt gab es in der früheren Version der Hinweis der Bundessteuerberaterkammer immer eine Bandbreite von 80-140% des Umsatzmultiples. Ja. Wurde jetzt gestrichen, weil es gibt natürlich auch starke regionale Unterschiede. Aber wir haben, und hier jetzt ein großer Dank an kanzleimarkt.de, Herrn Geschäftsführer Terbrack, wir haben Zugriff auf die empirischen Daten von kanzleimarkt.de bekommen, die ja viele Transaktionen im Steuerberatermarkt begleiten. Und die haben da sehr gute Auswertungen darüber, welche Preise bezahlt werden und welche Ausprägungen einzelne Dimensionen, die wir im Scoring-Modell dann auch verarbeitet haben, im Verhältnis zu diesem Preis angenommen haben. Und diese Daten haben wir verwendet, um unser Modell sozusagen aufzubauen, zu kalibrieren. Und trotz allem haben wir natürlich eine Untergrenze sozusagen gehabt, und die war bei 80%. Wenn man jetzt also eine Kanzlei für 80% des Umsatzes erwerben würde, die aber schlechte Rendite hat, was man jetzt hier nicht mehr verarbeiten kann im Umsatzverfahren, aber dann mit Hilfe unseres Modells in ein Ertragswerteverfahren überleiten kann und dort dann abgleichen kann, die eigentlich geforderte Rendite, um diesen Kaufpreis zu rechtfertigen, mit der tatsächlich gegebenen bzw. für die Zukunft zu erwartenden Rendite, dann wird sich in vielen Fällen die Erkenntnis ergeben, dass auch ein Kaufpreis an der Untergrenze eben nicht gerechtfertigt ist. Mhm. Und genauso, das ist meine Kernerkenntnis, werden viele Kanzleien, die an der Obergrenze sozusagen bewertet würden, ja, sich als gute Transaktion herausstellen, weil sie bei einer fundamental analytischen Betrachtung mit dem Ertragswerteverfahren zeigen, dass die Renditen über den geforderten Renditen liegen.
Genau, ne? Man sieht das ja auch, um das auch weiter zu plausibilisieren, wir machen ja auch viele Transaktionen im medizinischen und ärztlichen Bereich. Mhm. Und wenn die Kollegen, Zahnarzt, Arzt, an anderen Kollegen verkaufen, wie sie es viele Jahre gemacht haben, sind ja auch Multiplikatorenverfahren zur Anwendung gekommen. Die Investoren, klar, die müssen zum Teil auch ein bisschen mehr drauflegen, um sich attraktiv zu machen, aber kommen ja grundsätzlich mit ganz anderen Kaufpreisberechnungsmodellen um die Ecke. Und da liegt generell der Kaufpreis normalerweise mindestens mal dreimal so hoch wie das, was man sozusagen eigentlich nach der klassischen Bewertungsmethodik bekommen könnte. Da kommen noch hinzu, die machen natürlich auch Cherrypicking, also die kaufen nur die Leuchttürme. Also die, die schon am oberen Ende, wie Sie das gerade beschrieben haben, der Bewertungsskala sind. Und da tritt dann genau dieser Effekt ein, dass ich sozusagen nach dem althergebrachten Bewertungsmodell eigentlich viel zu wenig bekomme, als wenn ich sozusagen ein echtes, sozusagen ausgewachsenes Ertragswertsbewertungsmodell gegenüberstelle.
Absolut. Ich denke, bei den Investoren kommt auch noch hinzu, dass sie natürlich eine höhere Zahlungsbereitschaft haben, weil sie selbst darüber hinaus mit weiteren Synergieeffekten für die Zukunft rechnen können. Die belassen es ja nicht bei einer Praxis im Tierarztbereich oder im Zahnarztbereich oder wo auch immer, sondern die haben eben Möglichkeiten, schon aus dem Verbund heraus Kosten zu senken, weitere Erlöspotenziale zu heben und haben dadurch für die Leuchttürme, wie Sie es zu Recht beschreiben, noch weitere Möglichkeiten, die ohnehin schon guten Renditen üblicherweise weiter zu steigern und haben dadurch höhere Zahlungsbereitschaft. Ja. Also es wird die Spreu, wenn Sie so wollen, auch etwas weiter vom Weizen trennen.
Wir sind ja genauso wie Sie auch täglich in Berührung mit steuerberatenden Kollegen, auch in dem Transaktionsbereich. Und man hört so etwas flapsig in den letzten Jahren immer, ja, die Attraktivität, Geld für den Erwerb eines Mandantenstamms auszugehen, ist signifikant nach unten gegangen. Mhm. Also aus Sicht des Erwerbers, was kaufe ich? Früher habe ich gesagt, also Tisch, Laptop, Stuhl ist alles nichts wert, ich zahle Geld für Mandantenstamm. Heute haben wir jedenfalls bei den Gutgehen ja die Situation, die haben Aufnahmestock. Man sieht schon, dass sich alle mit Offboarding von Mandanten beschäftigen, die wenig ertragsbringend, aber eben arbeitsintensiv sind. Das heißt, sozusagen, vielleicht ist nur gefühlt, vielleicht ist aber auch Realität. Der Markt ist so, wenn ich als guter Neuanfänger das Schild raushänge, kommen die sowieso alle zu mir. Andererseits, das zunehmend echte Gold sind wohl die Mitarbeiter. Ne? Da ist ein Flaschenhals. Und da wird dann auch Geld, also das macht es attraktiv, eine bestehende Einheit zu übernehmen, weil ich den Zugriff auf die Arbeitnehmer habe. Insgesamt aber kriegt man gerade mal bei Seminaren von den älteren Kollegen zugerufen und die fragen mich dann, ist das überhaupt noch hier veräußerungsfähig oder schließen wir einfach ab und liquidieren? Bisher ist es so. Wie ist Ihre Einschätzung? Bleibt das so oder ist da was im Umbruch? Oder muss man wahrscheinlich Kategorien bilden?
Also ich höre Ähnliches im Markt, wie das, was Sie gerade beschrieben haben. Und ich glaube, die Faktoren sind auch die Sie beschrieben haben. Tatsächlich ist es so, dass die Guten haben zu viele Mandanten und versuchen sie teilweise loszuwerden. Selbst die Schlechten haben viele Mandanten. Ja, also es fällt einem eigentlich gar kein Steuerberater ein, der nicht zu viele Mandanten hat und überlastet ist. Jetzt haben die Schlechten noch zusätzlich das Problem, dass sie überlastet sind, weil sie offensichtlich die Arbeit nicht richtig verteilen können, weil sie keine Mitarbeiter haben oder die nicht ausreichend qualifiziert sind. Also ich befürchte, das wird sich auch weiter so entwickeln. Ich würde aber davon ausgehen, dass die richtig Guten auch weiterhin Kaufpreise erzielen werden für ihre Kanzlei, weil sie es geschafft haben, eine Struktur eben inklusive insbesondere Mitarbeiterstamm aufzubauen. Ich sehe es auch so, der Kundenstamm ist immer noch relevant, aber er ist nicht mehr so prägnant im Vordergrund wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren.
Wie wird denn in dem Zusammenhang die technische Ausstattung, Stichwort KI, die Innovationsfähigkeit einer solchen Praxis bewertet? Ist das jetzt schon ein Thema oder wird das erst kommen, wenn die KI-basierten Programme dann tatsächlich Einzug in die Praxis gehalten haben?
Das ist eindeutig jetzt schon ein Thema. Und ich glaube, das ist einer der Faktoren, die auch auf das Thema einzahlen, was Herr Wollweber gerade beschrieben hat. Wenn eine Kanzlei heute beim Digitalisierungsgrad schon so weit hinterherhinkt, dass sie noch 3 Schritte gehen müsste, um überhaupt an den Punkt KI zu kommen, dann ist es wohl keine veräußerbare Kanzlei, abgesehen von Sonderfaktoren, großes einzelnes Mandat oder was auch immer. Dann ist es keine veräußerbare Kanzlei mehr. Also ich glaube, das ist ein Schlüsselfaktor. Mitarbeiter und Technologiefähigkeit.
Wobei es natürlich gerade bei den Investoren, die in freiberufliche Praxen einsteigen, da eben das entsprechende Know-how und auch das finanzielle Potenzial gibt, dann KI unmittelbar auch einzuführen und zwar erfahrungsbasiert einzuführen. Was dann wahrscheinlich die Tendenz erkennen lässt, wenn man da eben nicht eigenständig auf hohem Niveau unterwegs ist, dann bald nichts anderes bleibt, als an einen Investor zu verkaufen im Zweifel.
Davon würde ich ausgehen. Ja, ob man da noch verkaufen kann, ist eine andere Frage. Aber die Summen nicht nur an monetärem Aufwand, sondern auch an zeitlichem Input und Beschäftigung, die der Kanzleiinhaber da leisten muss, die werden für viele da nicht leistbar sein.
Es ist natürlich extrem regional auch unterschiedlich. Ich bin am Rande des Sauerlandes aufgewachsen und ein Berater aus meiner Heimatstadt sagte mir vor kurzem, ja, Sie kennen doch wahrscheinlich auch die Praxis XY und da steht jetzt auch die Nachfolge an. Und wir sind angesprochen worden, diese zu kaufen. Und dann sagte er ganz selbstbewusst, wir werden keinen einzigen Euro bieten, weil die Mandanten werden zu uns kommen und die Mitarbeiter werden auch zu uns kommen, weil es eben gerade in den eher ländlichen Bereichen unglaubliche Nachwuchsprobleme gibt.
Kenne ich auch Einzelfälle und kann es auch logisch nachvollziehen. Ja, das ist das, was man beobachtet. Und wenn der Kanzleiinhaber bis dahin die Entwicklung soweit eben nicht nachvollzogen hat, dann wird er da auch relativ wenig Hebel haben, noch selbst entgegenzuhalten. Hat er nur die Möglichkeit, so lange wie möglich zu versuchen zu machen, ja, mit den auch persönlichen Kosten, die das mit sich bringt, oder eben dann für relativ kleines oder gar kein Geld dann rauszugehen.
Und wir Steuerrechtler, wir haben das Gefühl, vielleicht auch zu Recht, dass wir schon immer mit einem stetig sich wandelnden Markt zu tun gehabt haben und ständig zum Beispiel auf neue steuerrechtliche Vorschriften einstellen mussten, auf Vorgaben, auf andere Art und Weise, wie wir unsere Dienstleistungen anzubieten hatten. Aber sozusagen die Änderungsgeschwindigkeit, die hat jetzt doch fühlbar seit letztem Jahr dramatisch zugenommen. Also gerade mit den KI-basierten Angeboten, die jetzt erst im Markt aufschlagen und ja eine unfassbare Dynamik entwickeln werden oder schon entwickelt haben, wird es einfach noch schneller. Und da wird es wahrscheinlich am Ende genauso sein wie in vielen Bereichen, die sich frühzeitig positionieren, sozusagen flexibel sind und die, wie Sie eben schon mal gesagt haben, die Leuchttürme in ihrem Bereich, die werden möglicherweise noch erfolgreicher arbeiten. Und für die anderen sozusagen geht die Schere noch weiter in die andere Richtung auf. Die werden noch mehr mit Problemen zu kämpfen haben.
Sehe ich Punkt genauso. Das würde ich so erwarten, ja, dass es eine weitere Konzentration gibt, dass die sich leisten können und dann auch wirklich leisten und umsetzen, dass die überproportional im Erfolg zunehmen werden. Die anderen werden auch, also Steuerberatung wird meiner Meinung nach weiterhin nicht insolvenzbedroht sein. Man wird da weiterhin arbeiten und sein Brot verdienen können. Es wird vielleicht jedes Jahr ein bisschen anstrengender und ein bisschen weniger rentabel werden.
Ja, lieber Dörner, wir waren neugierig, wir sind neugierig, wir bleiben neugierig. Wir sind ganz dankbar, dass ihr die ganzen Themen mitgebracht habt. Wir haben, also ich zumindest, schon wieder ganz viel dazugelernt. Und ja, vielen Dank an Sie, lieber Dörner, dass Sie heute hier waren.
Vielen Dank für die Einladung. Ich habe auch sehr viele zugelernt. Mir hat es großen Spaß gemacht.